hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner lädt zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner und heute soll es ein bisschen um die Berliner Außenbezirke, speziell den äußeren Teil des schönen Bezirks Pankow gehen und um Schulbau. Mir gegenüber sitzt heute Lars Bozian von der Berliner CDU. Er ist im Berliner Abgeordnetenhaus Sprecher seiner Fraktion für den Bereich äußere Schulangelegenheiten, was im sehr Wesentlichen Schulbau ist. Noch ein paar andere Themen, aber sehr wesentlich Schulbau. Und ich freue mich heute hier bei Ihnen im Bürgerbüro zu sein. Hallo Herr Bozian.
Herzlich willkommen bei mir im Bürgerbüro, Herr Fechner.
Danke sehr. Dann würde ich sagen, nur ganz kurz zum Einstieg. Sie sind geboren 1969 in Zittau, Sie sind gelernter Tischler. Arbeiten als selbstständiger Maler, bilden in dem Bereich auch aus seit etlichen Jahren. Sie sind seit 1994 selbstständig. Zur Politik, Sie sind Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung Pankow gewesen und jetzt seit 2023 Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Ihr Wahlkreis hier in Pankow ist der Wahlkreis Pankow 2. Das sind die Ortsteile Blankenfelde, Rosenthal, Wilhelmsruh und der Teilortsteil sozusagen Niederschönhausen Nord. Ist das soweit richtig?
Und ein Stück von Französisch Buchholz.
Und ein Stück von Französisch Buchholz. Da sitzen wir übrigens heute. Herr Bozian, wir haben es gerade eben in unserem kleinen Vorgespräch schon festgestellt. Wir haben was gemeinsam, was sozusagen für Leute, die im Bildungsbereich unterwegs sind, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist. Wir haben beide kein Studium. Wie sind Sie zur Bildungspolitik gekommen?
Also vielleicht muss ich erklären, warum ich kein Studium habe.
Müssen Sie nicht.
Nö,
das ich stelle fest, also man trifft sehr viele Lehrer in dem Bereich und Lehrerinnen.
Ja, das ist ja auch eine pädagogische Angelegenheit. Ne? Und da ist es ja auch gut, wenn die Leute, die sich damit beschäftigen, studiert sind. Ich habe nicht studiert, weil ich DDR-Kind bin und damals in der DDR einfach auch kein Abitur machen durfte. Aus Gründen und damit war das Studium für mich passé. Ich habe ein Handwerk gelernt, damit bin ich sehr glücklich. Würde mir wünschen, dass heute auch mehr Handwerker ein Handwerk lernen als studieren. Also nicht, wir brauchen nicht auch die Studiengänger, aber wir brauchen auch mehr Handwerker. Das würde mich sehr freuen, wenn diesen Weg heute auch mehr Jugendliche gehen würden.
Okay, ja, ich habe neulich tatsächlich selber einen Handwerker gebraucht und das hat eine Weile gedauert, bis dann jemand sozusagen zur Verfügung war, weil es halt einfach so wenige davon gibt im Moment.
Die Frage war, wie ich zur Bildungspolitik gekommen bin.
Hätte ich jetzt nachgehakt an der Stelle, genau.
Also ich war schon in der Kita war ich engagierter Elternvertreter und auch in der Schule Elternvertreter. Viele Jahre auch GEV-Vorsitzender, also Gesamtelternvertretungsvorsitzender. Mhm. Und habe mich da sehr engagiert, bin heute noch in den Fördervereinen drin, bin heute noch Mitglied einer Schulkonferenz und bin da sehr tief verwurzelt. Warum? Wir hatten damals ja Schulplatzprobleme, das ist ja kein Thema von heute, das war auch damals schon so und wir haben gerade hier in Französisch Buchholz mit über 3000 Menschen demonstriert, dass wir hier ein Schulgebäude bekommen, für was ich mich damals sehr eingesetzt habe und dafür gekämpft habe und was heute auch da drüben steht und da bin ich auch sehr stolz drauf.
Der Anbau von der Grundschule, ne?
Genau, das ist das neue Schulgebäude der Jean-Marie-Schule. Bin sehr stolz drauf, sehr große Errungenschaft und das ist auch schön, wenn man wenn Engagement sich auch bezahlt macht und man auch mal auf die Erfolge gucken kann. Und das fand ich wichtig und das hat mich motiviert, dann auch in die Politik zu gehen.
Politik ist ja immer ein ziemlich abstraktes Geschäft. Jetzt sind Sie Handwerker. Wie erklären Sie beispielsweise Ihren Kindern oder anderen Kindern, was Ihr Job ist, was machen Sie?
Naja, ich erkläre das.
Bei Maler sieht man es ja.
Ich erkläre das so. Es gibt immer verschiedene Meinungen, auch innerhalb einer Partei. Mhm. Diese Meinung muss ausdiskutiert werden. Dazu schmeißt jeder seine Argumente auf den Tisch. Dann werden die Argumente abgewogen gemeinsam und die besseren Argumente sollten dann ziehen und dann versammeln sich alle gemeinsam hinter diesem Argument und hinter dieser Meinung und das ist halt die Beschaffung von Mehrheiten und dann geht man die Stufen höher, dann geht man zur nächsten Partei und irgendwann ist man dann auch in einem Plenum und auch da muss man mit Argumenten arbeiten und Menschen hinter diesem Argument und dieser Meinung versammeln, um dann auch was zu bewirken und einen Beschluss zu bewirken, damit sich was ändert in der Stadt oder auch in unserem Land. Und das betrachte ich immer aus dem Blickwinkel des Handwerkers und das ist auch gut so.
Was macht diesen Blick als Handwerker aus?
Naja, ich weiß, wie es halt funktioniert. Ich weiß, ich kenne die Lebenswirklichkeit. Ich weiß, was funktioniert und was nicht. Und vor allen Dingen wirtschaftlich weiß ich, was geht und was nicht geht. Und habe auch immer einen Blick halt sozusagen ohne Studium, wir haben es ja vorhin gesagt, sondern wirklich als Handwerker und auch als einfacher Mensch in dem Sinne und gucke halt auf die Welt und verstehe Dinge vielleicht, die andere nicht verstehen.
Okay. Inwieweit hilft denn, oder nee, steigen wir mal anders ein, bevor ich da nochmal nachhake, ich würde die Fragen verbinden wollen. Beschreiben Sie doch mal ganz kurz Ihren Wahlkreis. Wer wohnt hier? Was sind so die Herausforderungen? Was macht den Wahlkreis aus?
Also der Wahlkreis ist ein ganz typischer Stadtrandwahlkreis. Wir haben eine große Grenze zu Brandenburg. Wir haben viel Grünflächen und auch Felder, auch Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete. Der Wahlkreis ist relativ groß, aber es wohnen nicht sehr viele Menschen darin. Also die Wahlkreise sind ja so aufgeteilt, dass ungefähr in jedem Wahlkreis die gleiche Anzahl an Menschen wohnt. Und deswegen sind die im Prenzlauer Berg, die Wahlkreise, eben ganz klein. Hier draußen ist er eben groß und wir haben sehr viel Fläche und damit haben wir auch sehr viel Probleme, sehr viel Straße oder auch also fehlende Gehwege, löchrige Straßen, kaputte Straßen. Und das eben jede Menge, das ist eben ein Riesenwahlkreis und wir haben viele kaputte Gehwege oder teilweise gar keine Gehwege. Das heißt, ich habe hier sehr viel zu tun und der unterscheidet sich natürlich auch durch, also mit einem innerstädtischen Wahlkreis, dass hier draußen natürlich auch ganz andere Probleme sind als Innerstadt. Also wir haben hier keinen Parkdruck oder wir haben eher das Bedürfnis, dass hier das Auto gebraucht wird, weil zum Beispiel jemand 30 Minuten bis zum ÖPNV laufen muss. Hier draußen wären leider immer noch ganz viele Siedlungen, die nicht angeschlossen sind. Da wird immer noch das Abwasser mit Diesel-LKWs abgeholt und zwar, das ist eher die Regel als die Ausnahme, dann auch mit der Erschließung und der Versorgung, da sind wir noch lange nicht bei der Innenstadt, wir haben teilweise Probleme mit dem Internet hier draußen, da ist man froh, dass man überhaupt eine Leitung hat und es sind lauter Probleme, die man sich halt stellen muss und die Entwicklung im Norden vorantreiben muss und eins Besonderes hat dieser Wahlkreis hier draußen, er ist lange Zeit abgehängt gewesen, also viele, viele Jahre sind alle Bemühungen in die Innenstadt geflossen. Ich sage jetzt mal am Prenzlauer Berg. Aber am Stadtrand sieht es ganz anders aus. Da fehlt es wirklich überall. Und das ist halt diese jahrzehntelange Vernachlässigung, die jetzt auch gar nicht so schnell aufzuholen ist in ein paar Monaten oder in einem Jahr. Das wird lange dauern, aber daran arbeiten wir jetzt ganz intensiv.
Okay. Die Einwohnerschaft hier im Wahlkreis, wer wohnt hier?
Also es ist ein bisschen unterschiedlich. Es gibt ja verschiedene Ortsteile und da unterscheiden sich auch so ein bisschen die Einwohner. Also wir haben den dörflich geprägten Teil, das ist Blankenfelde, das ist Französisch Buchholz, das ist Rosenthal. Da haben wir viele Einfamilienhäuser. Wir haben aber auch niedergeschossigen Wohnungsbau. Das sind halt also durch die ganze Bandbreite von Menschen, da wohnen Akademiker bis auch ganz normale auch Handwerker viele, also ganz normale Menschen wohnen dort und dann haben wir noch den bisschen innerstädtischen Teil, das ist Niederschönhausen, da ist dann mehr so ein Altbaubereich, aber auch da wohnen auch ganz viele Menschen, die früher mal im Prenzlauer Berg gewohnt haben zum Beispiel. Also das ist ein sehr beliebter Zuzugsort aus dem Prenzlauer Berg. Pankow Nord, Niederschönhausen, da wird gerne gewohnt, weil es auch noch ein bisschen günstiger ist als im Prenzlauer Berg. Und dann haben wir noch einen Ortsteil Wilhelmsruh, der ist auch bürgerlich geprägt und mit der Nähe zu Reinickendorf auch was Besonderes, auch mit seinen Ansiedlungen von Industrie, ABB, Stadler, ist Wilhelmsruh schon innerstädtischer, aber auch ein bisschen industrieller.
Das finde ich tatsächlich mal spannend. Also wir haben es ja vorhin schon gehabt, ich wohne hier quasi auch nur anderthalb Ortsteile weiter. Bin hier im Nachbarortsteil groß geworden. Das ist immer spannend, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die halt von außen irgendwo kommen und zum Beispiel über Pankow reden, dann haben die ganz oft so dieses Bild, ein bisschen klischee-mäßig, Kollwitzplatz. So, wenn ich dann immer erzähle, naja, Mensch, nee, Pankow fängt halt irgendwo kurz vorm Barnim an, so irgendwo im Straßendorf und endet halt irgendwie kurz vorm Fernsehturm gefühlt. Oder nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich so und irgendwie mit dieser großen Vielfalt sozusagen an Lebensentwürfen, an Stadtentwicklungsrealitäten. Das ist schon ganz großartig. Was sind denn Ihre Hauptprojekte hier im Wahlkreis, Ihre persönlichen, wo Sie sagen, das ist so, das, wo ich mich wirklich regelmäßig drauf stürze?
Also es gibt ein großes Hauptprojekt, das ist die Sanierung der Friedrich-Engels-Straße. Das ist eine Straße, die seit Jahrzehnten kaputt ist und da ist Tempo 10 angeordnet und die LKWs rumpeln dadurch, die Häuser wackeln und da müssen wir dringend was tun. Das ist eigentlich meine Herzensangelegenheit, die Friedrich-Engels-Straße endlich zu reparieren und auch zu sanieren, genauso wie die Schönhauser Straße und die Hauptstraße und die Kastanienallee. Das sind alles Rosenthaler Hauptstraßen, die wirklich, ich sag mal, seit Anfang des Jahrhunderts sich nicht großartig verändert haben. Da ist überall noch Kopfsteinpflaster und die sind nicht mehr zeitgemäß, gerade in der heutigen Zeit, wo auch viel Verkehr, Lieferverkehr unterwegs ist, weil auch Leute bestellen sehr viele Sachen heutzutage. Und das ist mein größtes Projekt. Und das zweite Projekt ist natürlich der Schulbau. Wir haben hier im Wahlkreis quasi kaum Oberschulen. Wir haben ein Gymnasium und haben jetzt glücklicherweise noch ein zweites Gymnasium in Wilhelmsruh angesiedelt bekommen. Aber uns fehlt es ja an Oberschulplätzen und das ganz akut.
Woran liegt das? Also woran liegt es, dass hier oben im Norden Pankow so wenig Oberschulen vorhanden sind?
Das würde ich zurückführen auf die Vernachlässigung der letzten Jahrzehnte. Da hat sich einfach niemand drum gekümmert. Hier wurde auch früher war hier viel Zuzug, also hier wurde früher viel gebaut, Buchholz Nord ist entstanden und in Karow wurde viel gebaut. Aber die Infrastruktur ist halt einfach nicht mitgewachsen. Es gab immer nur diese eine Straßenbahnlinie und da ist halt nicht investiert worden. Und in den letzten Jahren ist natürlich auch dieser Teil von Pankow enorm gewachsen. Wir haben einen ganz großen Zuzug. Jede Lücke wird gerade zugebaut. Wir haben kleine Bauvorhaben mit bis zu 60 Wohneinheiten. Wir haben auch die ganz großen Bauvorhaben. Und jetzt in naher Zukunft soll ja die riesengroße Bauvorhaben mit 6.000 und 4.000 Wohnungen kommen. Also wir wachsen und der Schulbau ist da in den letzten Jahrzehnten einfach auf der Strecke geblieben.
Ganz kurz, um den Kreis zu schließen, der Kandidat knüpft da nochmal an. Inwiefern hilft Ihnen Ihre Erfahrung als Handwerksmeister bei diesem politischen Vorhaben?
Also ich habe natürlich handwerkliches Verständnis und weiß, wie man ein Haus baut und weiß auch grundsätzlich, wie man eine Straße saniert und weiß auch, wie lange dieses dauert und was bei Frost geht und was nicht geht. Und ich habe natürlich Verständnis dafür, wenn mir die Verwaltung erklärt, das können wir jetzt nicht machen oder das müssen wir dann und dann machen, dann kann ich das gut einschätzen. Aber ich weiß natürlich auch, wie lange es dauert, eine Schule zu planen und ich weiß, wie lange es dauert, eine Schule zu bauen. Und da kann ich ganz klar sagen, es dauert in Berlin einfach viel zu lange. Und es geht schneller. Das haben wir jetzt in dem Schulbau an der Jean-Marie-Schule gesehen. Da vom Startschuss bis zur Einweihung waren es 5 Jahre. Und das ist eine sehr gute Zeit. Und da müssen wir hin, dass wir alle Schulen innerhalb von 5 Jahren errichten.
Da würde ich anknüpfen. Also da kommen wir nachher nochmal drauf zurück, auf die aktuell laufenden Haushaltsgespräche. Da gab es gestern die große Haushaltsdebatte sozusagen nach Veröffentlichung der Kürzungsliste. Insofern ist das auch, war jetzt nicht so geplant, dass wir sozusagen einen Tag danach zusammensitzen, weil ich kannte den Termin nicht. Aber daran anknüpfend, weil wir gerade beim Thema Schulplatzmangel sind, jetzt sind hier oben im Norden Berlins, einmal in Reinickendorf, einmal hier in der Nähe in Blankenburg sind 2 Schulbauvorhaben rausgestrichen worden durch die Koalition. Wie konnte das passieren, dass ausgerechnet diese beiden wirklich wichtigen Schulbauvorhaben plötzlich nicht mehr da sind?
Also es standen ja mehrere Schulbauvorhaben auf der Kippe und es sind glücklicherweise nur diese beiden. Und es ist so, dass die ja nicht rausgestrichen worden sind, sondern sie sind geschoben worden. Und es ist so, dass diese Schulbauten jetzt sowieso nicht begonnen worden wären, sondern hätten sich eh verschoben. Von daher ist es, sie kommen ja, also sie werden auch noch gebaut und sie kommen auch hoffentlich noch pünktlich.
Wo ich mich erinnern kann, ich hatte, ich glaube in Folge 16 oder 17 war es gewesen, den heutigen Staatssekretär Dr. Kühne zu Gast hier im Podcast. Damals war er noch Schulstadtrat in Marzahn-Hellersdorf und da sagte er mir oder legte er das relativ ausführlich dar, dass so eine Verschiebung von Schulbauvorhaben halt auch nicht so einfach ist, weil das halt häufig dazu führen kann, dass die Planungsvorhaben neu begonnen werden müssen und natürlich auch Kostensteigerungen dadurch entstehen, weil natürlich, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt eine halbwegs abgeschlossene Bauplanung mit beauftragten Firmen, die haben einen Kostenvoranschlag dazu gemacht. Wenn ich den jetzt zurückziehe, in 3 Jahren habe ich komplett andere Preise.
Das ist richtig. Was man nach hinten verschiebt, wird auf jeden Fall teurer, einfach durch die Energiepreissteigerung, Baupreissteigerung, weil das kommt drauf an, jetzt sind die Baupreise gerade wieder ein bisschen gesunken. Fakt ist es, dass man es nicht zu weit nach hinten verschieben darf, weil sich dann auch Brandschutzregeln ändern und dann muss man wirklich neu planen. Wir haben es ja gesehen, es wurde ja, die Berliner Schulbauoffensive wurde ja vor ein paar Jahren komplett angehalten. Da wurden ja sehr, sehr viele Schulbauten verschoben, die dann wirklich neu gestartet werden mussten, neu geplant werden mussten. Soweit ist es jetzt nicht gekommen. Es hat einige wenige getroffen. Das ist natürlich auch nicht schön, das muss ich ganz klar sagen. Ich hätte mir auch gewünscht, dass gerade unser Standort am Blankenburger Süden erhalten bleibt. Aber ich mache mir jetzt nicht schwere Sorgen darüber, dass diese Schule irgendwie fehlen wird. Sie wird da sein, wenn sie gebraucht wird.
Okay, wann wird es sein?
Das kann ich Ihnen jetzt nicht genau sagen, weil es ja gerade geschoben worden ist, aber das kann ich nachholen, wenn Sie es möchten und Ihnen eine Prognose geben, aber das Ziel ist ganz klar, so schnell wie möglich, das ist bei allen Oberschulen der Fall.
Also ich frage jetzt auch deshalb, weil wir haben jetzt diese große Streichliste im Umfang von 3 Milliarden Euro, da sind ganz viele Vorhaben mit drin, im Grunde aus allen Einzelplänen, wie man immer so schön formuliert, aber insbesondere auch im Bereich Bildung, Jugend und Familie. Und das ist ja im Grunde jetzt auch schon absehbar und auch angekündigt, dass wir im nächsten Jahr nochmal eine Sparrunde haben werden. Wo sich mir dann einfach die Frage stellt, wann ist dieses Geld überhaupt da, um so ein Schulbauvorhaben dann wieder zu stemmen?
Also die Schulbauten gehen ja über sogenannte Finanzierungsscheiben. Es gibt auch noch andere Finanzierungsalternativen, wo man so einen Schulbau reinschieben kann. Wir bauen ja auch viele Schulen mit der HOVOG. Im Prinzip das Geld muss bereitgestellt werden und wir sind ja, glaube ich, bei 5,6 Milliarden im Moment im Schulbau. Da ist ein Standort jetzt machbar. Also es hätte viel schlimmer kommen können und ich bin froh, dass halt die Streichungen nicht generell die Schulbauoffensive betroffen haben. Das wäre katastrophal geworden. Das ist nicht eingetreten und jetzt müssen wir schauen, dass wir die Schulen so schnell wie möglich an den Standort bekommen.
Wie kommt denn so eine, also wie funktioniert so eine Haushaltsverhandlung? Also ich hab mir mal diesen Haushaltsplan, diesen Einzelplan 10 angeguckt, also da bin ich schon ein paar Mal drüber gestolpert, aber das sind ja unfassbar viele Einzeltitel, allein in so einem einzelnen Haushaltsplan und davon haben wir glaube ich 13 oder 14 am Ende.
Ja.
Wie verschafft man sich da einen Überblick, also auch einen strategischen Überblick, was ist jetzt wichtig, was müssen wir jetzt schieben?
Also grundsätzlich ist das natürlich eine schwere Aufgabe. Man muss sich den Überblick verschaffen. Wir als Fachpolitiker gucken ja immer nur in unseren Einzelplan und gucken, also wir haben gar keine Zeit, in andere Einzelpläne zu gucken. Das ist bei mir Verkehr, Mobilität und der Einzelplan 10 für Bildung. Da muss man sich reinarbeiten. Das kostet viele Stunden und da muss man sich reinlesen. Man muss sich die Titel rausziehen. Man muss die Titel lesen können. Es ist nicht einfach. Also die Haushaltspolitik ist schon eine schwere Geschichte. Aber auf Ihre Frage zurückzukommen, wie es mit den Einsparungen ist. Es ist ja nicht so, dass wir das Geld wirklich einsparen, sondern es ist gar nicht da. Also diese 3 Milliarden sind nicht vorhanden. Und wir müssen das Geld, was da ist, das können wir hin und her bewegen. Und da muss man sich entscheiden, wo man dieses Geld einsetzt. Und Sie haben recht, nächstes Jahr müssen wir nochmal drüber nachdenken. Es gibt weitere 2 Milliarden für 2026 aufzulösen, die auch nicht da sind. Und da müssen wir schauen, wo da halt gekürzt wird oder wo das Geld halt da nicht ausgegeben werden kann.
Wobei ja tatsächlich, also ich fand das interessant, ich fand das war gestern auch tatsächlich, wenn ich das mal so sagen darf, keine Sternstunde dieses Parlaments, dieses Abgeordnetenhauses, weil das halt tatsächlich einigermaßen erwartbar auch in der Rhetorik war, von allen Seiten irgendwie. Mein Eindruck jetzt im Nachhinein, sowohl nach der gestrigen Debatte als auch den Debatten davor, war gewesen, man hat eigentlich zum Beginn des Doppelhaushalts schon gewusst, wir werden absehbar weniger Einnahmen haben. Man hat aber irgendwie trotzdem damit geplant, als ob man diese Einnahmen hätte. Und weil man dann jetzt im ersten Jahr zu viel ausgegeben hat, muss man es jetzt im zweiten Jahr kürzen. Ist das halbwegs richtig zusammengefasst?
Ja, nicht ganz. Also als die CDU, also die Koalition, als die Regierung übernommen haben, stand ja der Haushaltsplan. Der Haushaltsplan ist ja nicht erst danach entstanden, sondern der wurde ja noch vom Finanzsenator Wesener aufgestellt. Und der Berliner Haushalt, das muss man einfach mal ganz klar sagen, hat sich in den letzten Jahren extremst aufgebläht. Also die Kosten sind quasi explodiert, der wurde immer größer. Also der überwucherte sich selbst und das Geld war halt einfach auch nicht vorhanden. Und,
aber das wusste man ja zu Beginn des Haushaltsjahres schon. Also da hätte die Koalition ja sagen können, wir nehmen diese, würde man sagen, pauschale Minderausgaben, die rechnen wir jetzt schon mal raus, damit wir nicht zu viel ausgeben.
Naja, zum Anfang einer Regierungszeit muss man ja erstmal entscheiden, wie man vorgeht. Und es wurde entschieden, dass der Berliner Haushalt saniert wird. Und Sanierung sieht aus so aus, dass man eben sparen muss. Und das ist auch eine richtige Entscheidung, weil im Prinzip, das muss ja zukunftsfähig sein. Wir können ja nicht immer mehr Geld ausgeben, als wir haben. Und die Schuldenbremse aufzumachen, wäre auch ein falscher Weg. Das wäre eine Lösung, aber das wäre der falsche Weg, weil was wir heute an Schulden aufnehmen und ausgeben, müssen wir ab morgen zurückzahlen. Und das müssen auch unsere Kinder noch zurückzahlen und wahrscheinlich unsere Enkel. Und es wäre höchst unseriös, dann jetzt hier, sag ich mal, große Kredite aufzunehmen, die dann quasi im nächsten Haushalt zurückgezahlt werden, ab dem nächsten. Also wir müssen ja sofort die Rückzahlung beginnen.
Ich glaube, da würden wir jetzt, wenn wir jetzt auf das Thema Schuldenbremse kämen, würden wir jetzt ein ganz großes Nebenthema aufmachen. Zumal das Land Berlin da ja sowieso nichts regeln kann. Außer allenfalls über eine Bundesratsinitiative? Oder liege ich falsch?
Nee, das ist schon richtig. Also die Schuldenbremse soll erhalten bleiben.
Okay. Was mir gestern tatsächlich in dieser gesamten Debatte ein bisschen zu kurz kam. Also die Opposition hat die Sachen vorgebracht, die man jetzt erwartet hätte von der Opposition. Die Koalition hat gesagt, wir haben die Prioritäten gesetzt, um es noch zusammenzufassen, wir haben die Prioritäten gesetzt, wir haben aus unserer Sicht die Prioritäten richtig gesetzt und die Verantwortung für den Doppelhaushalt liegt eigentlich bei der Vorgängerregierung. Das ist was man auch relativ häufig hört, egal wer gerade regiert, irgendwie im Zweifel war immer die Vorgängerregierung schuld. Die Frage, die gestern aus meiner Sicht nicht wirklich beantwortet oder aufgegriffen wurde, war die Frage, neben der Frage der Ausgaben auch die Frage der Einnahmen. Also wir haben ja in Berlin schon relativ lange das Thema, wie kommen die Finanzbehörden eigentlich hinterher, Steuerpflichtige, der wirklich nachzugehen, der Steuerpflicht. Also ich sag mal ganz, ganz klassisches Beispiel, ich gehe irgendwo essen, hier können sie nur bar zahlen. Das haben wir ja relativ häufig.
Also Sie sprechen jetzt ein Thema an, wo ich mich sehr für interessiere, das ist das Thema der Schattenwirtschaft. Und wir haben natürlich enorme Ausfälle in den Einnahmen durch Schattenwirtschaft, das ist völlig klar. Und dem müssen wir uns auch stellen, da müssen wir dran arbeiten. Es gibt natürlich die AG Schattenwirtschaft, aber ich glaube, da muss noch mehr getan werden. Also wir haben großes Potenzial, wenn wir die Schattenwirtschaft bekämpfen, da wirklich Einnahmen für das Land Berlin zu generieren, und zwar in Milliardenhöhe.
Ich habe mich nur gewundert, weil wie gesagt, das war gestern kein Thema. Ich hätte auch erwartet, dass tatsächlich der Finanzsenator, der ja gestern auch ans Pult getreten ist, sich in irgendeiner Art und Weise dazu äußert, aber es ging gestern im Wesentlichen eigentlich nur um die notwendigen Einsparungen.
Also die Schattenwirtschaft hat gestern keiner angesprochen. Und ich weiß nicht, ob das auch in der Haushaltsdebatte jetzt eine Rolle spielt. Das ist eher eine Frage von Justiz. Also im Prinzip ist es eine steuerliche Sache. Ja, das ist Steuerhinterziehung dabei und die Schattenwirtschaft besteht auch noch aus vielen anderen Vergehen, aber es sind alles Vergehen. Und dahinter steckt immer Kriminalität. Und das ist eine Sache der Justiz und muss verfolgt werden. Und natürlich auch von den Finanzbehörden, vom Zoll. Ich weiß nicht, ob es in der Haushaltsdebatte jetzt so eine große Rolle spielt. Also das ist ja nur hätte, haben, wenn. Also wenn man, dann könnte man. Also so können wir ja nicht in der Haushaltsdebatte vorgehen. Wir müssen ja sagen, wir haben so und so viel zur Verfügung im Haushalt. Und das, was zur Verfügung ist, muss so gut wie möglich aufgeteilt werden. Und gut wie möglich bedeutet, dass diese Stadt funktioniert. Dass es in der Bildung funktioniert und in allen anderen Bereichen funktioniert. Und da wurden halt jetzt Entscheidungen getroffen, dass zum Beispiel Polizei und Feuerwehr keine großen Kürzungen erleiden, weil uns die Sicherheit in der Stadt sehr wichtig ist. Und ich finde es auch nötig, dass dort keine Kürzungen vorgenommen werden. Und die Kultur hat es getroffen, der Kulturetat, aber trotzdem immer noch der höchste das ist immer noch ein Rekordwert. Ich glaube, 1 Milliarde sind wir immer noch, knapp 1 Milliarde für die Kultur. Und der Bildungsetat ist immer noch riesig.
Gut, der war ja schon immer der größte Etat eigentlich unter allen.
Ja, aber wenn man die Entwicklung des Bildungsetats sich auch anguckt, über die letzten Jahre, ist das auch immer ansteigend.
Was ich mich auch gefragt habe gestern bei dieser Debatte, also ja, jetzt geht es um die Frage, wo kürzen wir, wo setzen wir Prioritäten, wo ist es im Zweifel noch verantwortbar zu kürzen? Aber wie kommt dann das Land Berlin aus dieser Spirale wieder raus? Also das werden Sie als Handwerksmeister auch wissen. Wenn ich über Jahre und Jahrzehnte nicht investiere, dann kann ich meinen Laden irgendwann zumachen.
Na, das ist ja falsch, dass man nicht investiert. Eben, wir konsolidieren den Haushalt ja, um investieren zu können. Das ist ja der Grund, warum gespart wird. Wir müssen entscheiden, ob wir eine Brücke sanieren oder ob wir eben, ich sag mal, einen Träger finanzieren, der dieses oder jenes tut. Und diese Entscheidungen wurden getroffen. Und der Berliner Landeshaushalt, der umfasst ja ungefähr 40 Milliarden. Und die werden natürlich in unsere Stadt investiert. Und die werden auch bereitgestellt, um unsere Brücken zu sanieren. Das sind alles wichtige Dinge. Und wir müssen das konsolidieren, damit wir dieses Geld dann auch wirklich zur Verfügung haben und keinen Schattenhaushalt haben und ordentlich arbeiten können. Und das werden wir auch tun.
Aber wo stehen wir denn da jetzt? Ist der Landeshaushalt im Moment ausfinanziert? Also ich will jetzt da gar nicht so, weit in diese Thema irgendwie weiter reingehen, aber ich saß gestern tatsächlich, also ich hatte meine Kopfhörer irgendwie dann drin und habe mir das irgendwie auf dem Audio mitgehört. Da gibt es so eine Tonspur in der Mediathek vom Abgeordnetenhaus. Und habe wirklich gedacht, also wenn ich dem so zuhöre, könnte ich den Eindruck gewinnen, die Koalition hat den Eindruck, eigentlich haben wir genug Geld. Haben wir genug Geld im Haushalt?
Na, der Haushalt umfasst 40 Milliarden.
Das ist eine Menge Geld, aber es ist eine große Stadt.
Die kann man sich zusammenrechnen, da weiß man, wie viel Einnahmen Berlin hat. Das sind Steuereinnahmen, sind Einnahmen, mehrere verschiedene Einnahmen und das rechnet man zusammen und dann hat man eine Summe und mehr hat man nicht. Die, mit der muss man arbeiten, die muss man so aufteilen, dass diese Stadt funktioniert. Und das wurde jetzt gemacht und im Prinzip müssten Sie diese Debatte aber mit einem Haushälter führen und nicht mit dem bildungspolitischen Sprecher. Ich kann Ihnen nur sagen, für mich ist das jetzt in Ordnung. So wie das jetzt gemacht wird, ich hatte Angst, dass es schlimmer kommt, aber das wurde vernünftig gemacht. Wenn wir an Schulsanierung zum Beispiel gespart hätten, wäre das gar nicht gut gewesen, wäre auch kein gutes Zeichen gewesen. Und so eine Entscheidung muss halt getroffen werden. Sanieren wir eine Schule oder leisten wir uns dieses oder jenes dafür lieber?
Also ja, haben Sie recht, da kann man sicherlich auch mit dem Haushalter sehr, sehr erschöpfend drüber diskutieren, über diese Frage. Aber ich habe Sie jetzt gefragt, weil das natürlich auch gerade Schulangelegenheiten mit berührt, in einem nicht unerheblichen Teil. Also das sind jetzt die beiden Schulen hier oben in Pankow und Reinickendorf. Das sind aber auch zum Beispiel auch viele Bereiche im Bereich der Schulsozialarbeit. Das ist gerade auch wieder ein ganz großes Thema, wo er dann auch die Frage stellt, wenn Sie sagen, wichtig ist, dass die Stadt funktioniert. Die Frage, funktioniert dieser Stadt dann wirklich für alle Kinder und Jugendlichen, die wir haben, zum Beispiel in den Schulen?
Also ich bin mir sicher, dass es funktioniert. Ich muss mir jetzt angucken, wo genau, also tief einsteigen in den Einzelplan. Mhm. Das werden wir jetzt auch machen nächste Woche. Dann werden wir gucken, wo genau bei welchen Titeln die Kürzungen auch greifen. Und dann müssen wir auch genau gucken, wer betroffen ist, was unsere Spitzen verhandelt haben. Und da können wir vielleicht in ein, zwei Wochen nochmal drüber sprechen, aber heute kann ich Ihnen leider nicht viel dazu sagen, weil diese Zahlen halt sehr frisch sind. Das ist ja gerade erst, wir müssen das ja selber erstmal evaluieren.
Das lief mehr oder weniger über die Fraktionsspitzen, ne? Die Aushandlung jetzt der
Einigung. Das lief ausschließlich über die Spitzen. Ja, also die Fachpolitiker waren bei der Schlussrunde natürlich nicht beteiligt, sondern nur die Spitzen, ist auch gut so. Und wir konnten vorher Voten abgeben, aber das war es auch schon.
Ich würde zu einem anderen Thema springen. Ein paar Sachen haben wir jetzt schon drauf. Das Thema Klassenfahrten. Wir hatten es jetzt ein paar Mal gehabt in den letzten Wochen. Da haben Sie sich auch selber nochmal im Abgeordnetenhaus zu geäußert in einer Debatte zu einem Antrag der Linken. Nur ganz kurz für diejenigen, die es jetzt vielleicht nicht direkt auf dem Schirm haben. Also in Berlin gab es, ich glaube, am 8. oder 9. Oktober eine Entscheidung der Finanzverwaltung, einen Ausgabenstopp zu verhängen, zeitlich befristet bis zum 30. November. Das heißt also, sämtliche Berliner Landesbehörden und damit auch die Schulen durften keine Verträge eingehen, die in irgendeiner Art und Weise Kosten verursachen fürs Land Berlin. So. War erstmal eine zeitlich befristete Regelung bis zum 30.11., betraf dann in der Konsequenz auch die Buchung von Klassenfahrten, weil daran hängt ja dann die Erstattung von Reisekosten für Lehrkräfte. War das so richtig zusammengefasst?
Fast. Also, ich fange auch nochmal ganz vorne an. Die Senatsverwaltung für Finanzen hat einen Ausgabestopp verhängt, beziehungsweise hat gesagt, es sollen keine Verträge abgeschlossen werden für einen begrenzten Zeitraum, für ein paar Tage bis zum 30. November, die sich im nächsten Jahr haushaltsrelevant auswirken. Und das betraf alle Senatsverwaltungen. Das hat alles mit den Einsparungen zu tun, die sozusagen in dieser Zeit überlegt, verhandelt wurden und so weiter, damit keine Senatsverwaltung oder keine Institution Tatsachen schafft, die dann nicht mehr rückgängig zu machen sind. Das könnte man jetzt auch auf Klassenfahrten auslegen. Das wurde ja auch bereit getan von der Opposition, von der Presse, von vielen Menschen haben das so ausgelegt. Ist aber erstmal grundsätzlich total falsch. Klassenfahrten sind nicht betroffen, sondern sie sind nur betroffen, wenn die Lehrkräfte extra Ausgaben haben, die sie denn sozusagen mit diesem Vertrag unterschreiben. Dann hätte man diese Klassenfahrt nur reservieren können und die Buchung erst am 1. Dezember machen, oder man hätte die Lehrkraft nicht mitgebucht und nachgebucht. Aber in der Regel war es ja auch so, oder ist es ja so, ich habe ja selber viele Klassenfahrten schon gebucht, dass die Veranstalter ja die Lehrkräfte die sowieso kostenlos mitfahren lassen. Also da wären ja keine Kosten
entstanden.
Na, die meisten Veranstalter machen das. So, es sei denn, man plant eine individuelle Klassenfahrt, wo dann für den Lehrer Kosten entstehen. In diesem Falle hätte man die Reise nur reservieren können und ab 1. Dezember buchen, beziehungsweise die Lehrkraft nachbuchen.
Ich war ein bisschen überrascht, weil Sie haben sich dazu eingelassen im Abgeordnetenhaus. Ich glaube, das war der 4. November oder so. Da haben Sie das genau gesagt, dass Buchungen ab dem 1.12. wieder möglich sind. Ich hatte in der Zeit immer mal auch verschiedene andere Abgeordnete gesprochen, die wussten alle nicht, ob es am 1.12. wirklich schon wieder weitergeht.
Für mich war das klar. Also es war ein ganz klarer Zeitraum bis zum 30. November. Das war auch die Frist, bis wann der Haushalt geklärt werden musste oder die Kürzung geklärt werden musste. Und natürlich geht's danach weiter. Und natürlich wollte niemand Klassenfahrten irgendwie beeinträchtigen, dass sie nicht gebucht werden kann. Und es ist völlig glasklar gewesen, dass es weitergeht und dass es ab 1.12. wieder möglich ist, Verträge zu unterschreiben. Also nicht nur Klassenfahrten, auch wenn man sich einen Drucker leasen muss für irgendein Büro oder die Feuerwehr braucht einen neuen Schlauch. Das muss ja weitergehen. Und es war ein Stopp. Das war auch richtig so, damit eben niemand vollendete Tatsachen schaffen kann, bevor diese Kürzungen ausgehandelt sind. Und dass es Klassenfahrten wieder gibt, das war völlig klar. Das stand für mich nie in Frage.
Sie haben gesagt, keine Klassenfahrt musste gestrichen werden. Woher wussten Sie das?
Na, weil Sie ja die Klassenfahrten jetzt buchen können. Sie können ja Klassenfahrten buchen. Sie hätten sie auch vorher buchen können. Wenn Sie was streichen, dann müssen Sie es ja vorher gebucht haben, sozusagen. Und wenn Sie vorher gebucht haben, war es ja auch in Ordnung. Sie hätten nur in diesen paar Tagen nicht buchen können.
Richtig, in diesen paar Tagen. Aber also zu diesen paar Tagen haben Sie gesagt, ich sage jetzt gleich, warum ich diese Frage explizit nochmal so stelle. Für diese Tage haben Sie gesagt, dass keine Klassenfahrten ausgefallen sind aus finanziellen Gründen.
Na, es ging ja um die Buchung, nicht um die Klassenfahrten, die gerade stattfinden. Die sind ja schon vor längerer
Zeit. Die sind schon lange gebucht worden. Also, okay, ich drösel das mal auf. Also, ich bin ja selber Elternvertreter, bin noch Mitglied in einem Förderverein. Bin auch GEV-Vorsitzender an dieser Schule, eine Schule hier in Pankow. Und da hatte ich alleine für diese Frage Klassenfahrten, es ging um zwei Klassenfahrten, die bei uns fraglich gewesen sind fürs kommende Jahr, drei Präsenztermine mit der Schulleitung, mit dem Förderverein, mit der GEV. Wie gehen wir jetzt damit um? Weil nämlich genau diese Frage im Raum stand. Wir mussten tatsächlich diese beiden Fahrten buchen, in diesem Zeitraum verbindlich buchen. Vor dem Hintergrund, dass wenn wir später gebucht hätten, das sind Sprachfahrten gewesen, wären die Reisekosten so hoch gewesen durch die spätere Buchung, dass sozusagen die Pauschale, die in der AV festgelegt ist, überschritten worden wäre. Das heißt, wir hätten dann die Klassenfahrt gar nicht mehr buchen dürfen oder die Großfahrt. Das heißt, es musste in dem Moment passieren. Jetzt musste am Ende der Förderverein einspringen und hat gesagt, wir übernehmen diese Kosten. Für die mitreisenden Lehrkräfte, das war halt eine mittlere vierstellige Summe, also auch gar nicht so wenig. Ansonsten wären die ausgefallen. Und das wäre dann natürlich spannend, wie ist das eigentlich an den ganzen anderen Berliner Schulen? Ich habe von einer anderen Pankower Schule gehört, da sind wohl Klassenfahrten ausgefallen, konnte ich jetzt aber nicht verifizieren. Ich kann es aber zumindest für die Schule meines Kindes sagen, da gab es den Fall. Und das ist dann natürlich auch schwierig zu sagen, da können ja theoretisch auch ein Förderverein sozusagen die Kosten übernehmen, weil nicht jeder Förderverein hat die Mittel.
Es gibt ja noch andere Möglichkeiten. also in dem Schreiben der Senatorin an alle Schulleitungen, stand ja explizit drin, dass Ausnahmen möglich sind. Wenn es nicht anders geht, soll man sich ans Schulamt wenden und dann kann man die Klassenfahrt buchen. Und genau den Fall, den Sie mir gerade geschildert haben, das wäre dann so ein Fall gewesen, wenn Sie sagen, Sie können, Sie müssen in diesem Zeitraum unbedingt die Klassenfahrt buchen, weil es eine ganz besondere Sprachreise zum Beispiel ist, die dann später irgendwie nicht mehr möglich gewesen wäre, die Buchung, die man dann warum auch immer nicht hätte reservieren können, weil die meisten Reisen kann man ja auch reservieren und ein paar Tage später buchen. Wenn es gar nicht anders gegangen wäre, hätten Sie eine Ausnahmeregelung bekommen, das stand auch in dem Schreiben drin, hätten Sie zum Schulamt gehen können, das wäre auch bewilligt worden und das wusste ich. Und deswegen gehe ich davon aus, dass keine Klassenfahrt deswegen ausgefallen sein kann eigentlich.
Das wäre dann da reingefallen?
Ja. Und es gab auch noch ein zweites Schreiben, wo das auch nochmal expliziter erwähnt wurde. Da stand dann auch nochmal drin, dass wenn Fördervereine zum Beispiel die Kosten erstmal vorstrecken, weil ja eigentlich, das ist ja so eine heikle Geschichte, weil Lehrer dürfen ja nicht annehmen und dass das auch ausnahmsweise toleriert wird.
Und das muss halt auch dem Fördervereinszweck entsprechen. Also der Verein muss ja definieren, wofür bin ich eigentlich da? Ja, und daraus dann ableiten, darf ich das überhaupt?
Richtig. Das ist richtig. Ob das jetzt der Förderverein ist oder Eltern. Mhm. Also wichtig ist ja der Buchungstag. Ne? Das war ja untersagt, etwas zu buchen. Und wenn Sie das nachgebucht hätten und das vorher ausgelegt hätten und das wäre toleriert worden, so habe ich das Schreiben verstanden. Aber so weit hätten Sie auch gar nicht gehen müssen, weil Sie hätten theoretisch die Ausnahmeregelung nutzen können, die ja explizit im ersten Schreiben genannt war, dass wenn es unaufschiebbar ist, dass es dann natürlich erstattet wird und dass dann gebucht werden kann. Das stand da genauso drin.
Okay, dann müssen wir das nochmal klären. Also tatsächlich, ich würde ganz gern nochmal, das fällt ja dann sozusagen auch in den Bereich, sowohl als bildungspolitisch Verantwortlicher als auch als Verkehrspolitiker. Wie ist das eigentlich mit dem Thema Schulwegsicherheit? Also das ist auch ein ganz großes Thema. Jetzt haben wir im Verkehrsbereich ganz viele Streichungen, insbesondere auch bei der Radwegeplanung. Wie geht es da jetzt weiter? Also Ihr Fraktionsvorsitzender hat es gestern sehr pointiert formuliert. Er hat gesagt, wir haben da sehr viel Geld eingestellt, haben da jetzt heiße Luft rausgelassen. Sind Radwege heiße Luft?
Diese Radwege, die gestrichen sind, würde ich mal sagen, ja. Ich kenne die jetzt nicht alle im Einzelnen. Auch da haben wir jetzt, das konsolidieren wir gerade, also wir gucken uns das gerade an, welcher Radweg genau betroffen ist. Aber ganz breit würde ich sagen, das sind Radwege, die entweder sowieso jetzt nicht gebaut worden wären oder die irgendwie anders geplant werden müssen, weil sie auch schlecht geplant sind. Das meinte der Fraktionsvorsitzende mit heißer Luft. Das sind also keine Radwege, wo wir sagen, die sind dort unbedingt notwendig und da brauchen wir einen Radweg. Wir wollen ja auch hier im Pankower Norden Radwege haben und wir werden noch welche bauen. Aber die gestrichen worden sind, sind vermutlich alle welche, die nicht gebraucht werden, beziehungsweise die schlecht geplant sind oder sowieso nicht errichtet werden können.
Ich habe es jetzt verbunden, ja, oder sozusagen bin ja zu den Radwegen gekommen über den Themenkomplex Schulwegsicherheit. Ist da irgendwas geplant? Also ich kann Ihnen jetzt hier in Pankow auch locker ein, zwei Beispiele nennen, wo die Schulwegsicherheit einfach nicht gut ist.
Also die Pankower Schulen machen ja gerade, also evaluieren ja gerade auch ihre Schulwegsicherheitspläne, also die Schulwegspläne, die sollen ja auch möglichst bei allen Schulen jetzt erstellt werden. Das Problem bei Schulwegsicherheit ist, aus meinen Augen, es gibt keine Straße und keinen Weg in Pankow, der kein Schulweg ist. Also überall laufen Schulkinder lang und alles muss im Prinzip betrachtet werden. Und wir müssten jetzt als allererstes, das wollen wir auch tun, mal schauen, also evaluieren, wo sind denn die Knotenpunkte, wo laufen denn die meisten Schüler lang? Ist nicht einfach, weil dazu muss man sehr viel mit Daten arbeiten. Man muss gucken, wo wohnen die Schüler. Am einfachsten wäre es, wenn man in der ganzen Schule Trecker in die Schulranzen machen würde und gucken, wo die ganzen Schüler nach Hause laufen. Datenschutzrechtlich nicht machbar, aber wir müssen diese Punkte uns anschauen, wo da wirklich die Schulsicherheit stark beeinträchtigt ist. Ganz einfach könnte man sagen, vor jeder Schule Tempo 30 ist angeordnet, aber wir müssen da Dialogdisplays aufstellen. Das machen wir jetzt auch gerade. Wir versuchen mit Pollerlösungen zu arbeiten. Wir versuchen alles und auch was machbar ist, also auch Fußgängerüberwege, so zu platzieren, dass die Schulwegsicherheit kontinuierlich erhöht wird.
Also da fällt mir jetzt als Punkor tatsächlich wirklich ein, die Neumannstraße, die ist Ihnen ja sicherlich auch ein Begriff. Da sind mehrere Schulen an der Straße, da sind mehrere Kitas an der Straße, sind Grundschulen, sind weiterführende Schulen. Und ich komme da regelmäßig lang und ich denke, jedes Mal, diese Straße ist als Schulweg für Kinder unter 1,30 komplett nicht geeignet. Ohne weitere Sicherungsmaßnahmen.
Das ist jetzt eine Frage oder ist das eine
Feststellung? Das ist eine Feststellung.
Ich kann Ihnen was dazu sagen.
Also, sagen Sie mir gerne was dazu.
Also in der Neumannstraße ist es so, dass die gesamte Neumannstraße ja sowieso schon Tempo 30 ist. Wir haben dort mehrere Fußgängerüberwege. Sind gerade wieder auch neue hinzugekommen. Gerade wurde wieder einer eröffnet. Ist auch alles dringend notwendig. Die Gehwege sind hinter der Parkspur. Also im Prinzip der Fließverkehr ist nochmal durch eine Parkspur vom Gehweg getrennt. Und das ist, glaube ich, auf der gesamten Neumannstraße der Fall.
Was aber auch die Seitenstraßen für Kinder unter 1,30 sehr schwer einsehbar macht, wenn da Autos parken.
Gut, also jetzt, da müssten wir uns, ist jetzt nicht mein Wahlkreis, deswegen gelingt nicht jede einzelne Kreuzung. Die Neumannstraße ist ein bisschen länger. Wichtig ist, dass die Parksituation vor Ort so ist, dass die Kinder natürlich die Straße einsehen können. Deswegen gibt es ja auch Gehwegvorstreckungen. Ich glaube, auch in der Neumannstraße gibt es einige Gehwegvorstreckungen, damit eben die Schulkinder direkt von der Straßenkante die ganze Straße im Blick haben und auch schauen können, wo sie die Straße überqueren können, beziehungsweise auch den nächsten Fußgängerüberweg nutzen. Ich glaube, an fast jeder Kreuzung ist jetzt inzwischen ein Fußgängerüberweg. Da muss man natürlich manchmal die Straßenseite wechseln, muss man auch wieder über die Fahrbahn. Und also wenn Sie dort eine Ecke definieren, wo Sie sagen, dort ist ein Fahrzeug, was dort parkt, da darf kein Fahrzeug parken, dann müssen Sie es anzeigen und da muss man sich darum kümmern. Und das ist natürlich überall der Fall. Das wird auch gemacht.
Okay, beim Bezirksamt in dem Fall, nehme ich an.
Beim Bezirksamt oder beim zuständigen Abgeordneten, je nachdem, wer sich da, also beim Bezirksamt ist schon mal eine gute Adresse. Also Beispiel zum Beispiel in der Neumannstraße ist ja die Kurt-Tucholsky-Oberschule. Und da haben wir ja so eine Sondersituation, dass zwischen den Schulgebäuden eine Straße verläuft, also quasi der Schulhof wird durch eine öffentliche Straße geteilt in zwei Schulhöfe. Und die Schüler, die dort zur Schule gehen, meine Tochter ging auch auf diese Schule, mussten mehrmals am Tag die Gebäude wechseln, je nachdem, was der Stundenplan hergab, und mussten die Venedigstraße überqueren. Einfach nur von einem Klassenraum in den anderen. Und dort fahren natürlich Versorger. Also große Müllfahrzeuge, LKWs, da hinten ist eine Kita, die wird immer beliefert, Anwohner sind da durchgefahren und das war eine sehr gefährliche Situation und da haben wir uns dahinter geklemmt, dass genau dort an dieser Stelle halt auch ein Parkverbot eingerichtet wird, weil gerade die parkenden Fahrzeuge da die Sicht genommen haben. Das wurde jetzt vom Bezirksamt auch umgesetzt, dort wurde Parkverbot erlassen und dort wurden auch Markierungen gesetzt und Poller, damit sich auch niemand rechtswidrig dorthin stellen kann und parken kann und haben so den Schulweg sicher, dieses Schulwegsicherheit dort zumindest, also um einiges verbessert. Also das war eine sehr gute Sache. Und das muss man eben überall machen. Und da muss man die Stellen aber auch kennen. Das ist die Voraussetzung, um die Schulwegsicherheit zu verbessern, ist diese Stellen zu kennen. Und ich bin so oft an Schulen unterwegs, also gerade in meinem Wahlkreis, aber auch an anderen Schulen. Und gehe dann halt auch mit Eltern um die Schule herum, die mir dann Stellen zeigen, die sie als gefährlich einschätzen. Das ist natürlich immer der Schulweg ihres Kindes und das machen wir öfter und dann wir definieren Stellen, die wir dann ans Bezirksamt melden und bitten, dort eine Gehwegvorstreckung oder. Grundschule in Rosenthal bekommt jetzt auch eine Pollerlösung, weil dort auch Fahrzeuge teilweise über den Gehweg fahren. So muss man sich, ich sag mal, Stück für Stück ranarbeiten. Es wird nicht das große Ganze geben und dann ist alles schön, weil ich habe es anfangs gesagt, jeder Gehweg, jede Straße ist ein Schulweg. Überall kann ein Schulkind und wird ein Schulkind langlaufen und von daher ist die Aufgabe riesig.
Also ich frage jetzt auch deswegen, weil also eins meiner Kinder geht in eine dieser Schulen und wir sind da schon seit einer ganzen Weile irgendwie im Austausch mit dem Bezirksamt, um zu versuchen, da Lösungen zu finden und es gestaltet sich schwierig. Jetzt sind sie nicht im Bezirksamt, aber um mal sozusagen, das betrifft ja dann wahrscheinlich ganz Berlin letzten Endes. Also einfach die Frage, welche Priorität haben Schulwege bei der Planung von Schulen? Denkt man die von vornherein gleich mit Oder muss dann sozusagen der Elterninitiative sagen, wir haben hier ein Problem?
Also günstigenfalls steht die Schule vor dem Wohngebiet. Ja, also Schulwege ergeben sich in der Regel erst, wenn das Schulgebäude steht und dann dort gebaut wird. Dann ziehen dann Familien ein, die Kinder haben, die dann auf diese Schule gehen. Und dadurch erzeugt man diese Schulwege. Mhm. Und man hat auch oft Verlagerungen von Schulwegen. Das sieht man gerade hier in Französisch Buchholz. Also es ist ein Gebiet entstanden, da sind junge Familien mit ihren Kindern eingezogen. Die sind jetzt alle aus dem Abi raus, viele kenne ich, und da wohnen jetzt halt mehr weniger Schulkinder. Deswegen hat sich der Schulweg in ein anderes Gebiet verlagert, wo jetzt gerade wieder junge Familien hinziehen. Und dort an der vorher engen Schulwegstelle wohnen nur noch wenig Schulkinder. Und der Schulweg hat sich verlagert. Man muss immer alles im Blick behalten. Man kann jetzt nicht eine Straße oder eine Kreuzung angucken. Man muss immer wieder evaluieren. Auch nach ein paar Jahren sich das wieder angucken, weil sich das auch wirklich verlagert. Weil Menschen ziehen ja zu und auch ziehen auch weg. Menschen werden älter, Schulkinder werden zu Studenten. Und das muss man immer wieder anpassen.
Okay. Wo stehen wir am Ende der Legislatur im Bildungswesen beziehungsweise im Bereich des Schulbaus?
Also ich müsste jetzt meine Aktenordner öffnen und mal gucken, welcher Spatenstich, wann, wie, wo, welches Richtfest, welche Eröffnung geplant ist, das ist ja alles durchgetaktet. Kann ich Ihnen noch zukommen lassen? Ich hoffe, dass wir keine Verzögerung haben bei dem Plan, den wir jetzt haben. Unser Ziel ist es, das ist nicht Ende der Legislatur, aber bis 2040 keinen Schulplatzmangel mehr zu haben und ausgewogen zu agieren dort. Wir wollen, dass die Schulsanierung vorangetrieben werden. Auch dafür sind ja Gelder bereitgestellt. Wir eröffnen hoffentlich pünktlich, bisher war es immer pünktlich, alle Drehscheiben, also die Drehscheibenschulen, die wir brauchen, um die Schulen zu sanieren, damit dann die Schulen immer in diese Drehscheibenschule einziehen können und dass die Schule saniert wird, dann ziehen sie wieder zurück in die sanierte Schule und so weiter. Dann kommt die nächste Schule in die Drehscheibe. Das ist ein System, was gut läuft. Wir haben jetzt einen guten Kontrakt mit der HOVOG, die auch viele Schulen baut. Also mit der sind auf einem sehr, sehr guten Weg, wo wir am Ende der Legislatur stehen. Ich hoffe, dass der Weg dann immer noch weiter so beschritten wird und keine Kürzungen im Schulbau kommen noch oder in der Sanierung. Das sehe ich im Moment aber nicht. Und von daher denke ich, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Wir sind auf einem guten Weg, den Schulplatzmangel in Berlin auszumerzen sozusagen.
Herr Bozian, ich würde sagen, ich danke Ihnen erstmal für das Gespräch.
Also mich hat es gefreut, sehr gern.
erstmal weiterhin alles gut. Ich und sicherlich auch ganz viele andere werden weiter beobachten, wie das jetzt hier sich weiterentwickelt in Berlin mit dem Schulbau, mit dem kommenden Sparhaushalt. Ich bin sehr gespannt, tatsächlich. Erstmal weiterhin alles Gute für Ihre Arbeit. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie mögen, gerne bis zum nächsten Mal. Und danke wieder fürs Einschalten und bis bald. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner lädt zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.